Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Heute haben wir das Thema Hoffnung für Kinder in Bolivien und Peru. Denn Kinderarmut ist ja derzeit ein Schlagwort in allen Medien. Jederzeit und überall kann man lesen, hören oder sehen, wie schlimm es um Kinderarmut in der Welt und auch bei uns bestellt ist. Schaut man sich aber den politischen Willen an, Kinderarmut tatsächlich wirksam und nachhaltig zu verringern, kann einem die Diskrepanz zwischen Worten und Taten nicht verborgen bleiben. Die Organisation Unsere kleinen Brüder und Schwestern möchte dem etwas entgegensetzen. Über das Engagement des Vereins erfahren wir heute einiges von Evelyn Schuster. Grüß Gott, Frau Schuster.
Hallo, Frau Kare, ich grüße Sie herzlich.
Ich grüße Sie auch. Frau Schuster, Unsere kleinen Brüder und Schwestern ist eine Organisation, die 1954 in Mexiko gegründet wurde. Und richtig. Die Entstehungsgeschichte ist so nett, dass ich Sie bitte, die doch einfach mit unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen.
Gerne. Der Padre William Wasson, das war ein amerikanischer katholischer Priester, der war damals in Mexiko 1954 in einer kleinen Gemeinde, war er da Priester. Eines Nachts wurde aus dem Opferstock da das Geld gestohlen und der Junge, der war ein 15-jähriger Straßenjunge, wurde gefasst. Und der Pater sollte gegen diesen Jungen aussagen. Aber als er erfahren hatte, dass dieser Junge das nicht aus Jux und Dollerei gestohlen hat, sondern wirklich aus purer Not, weil er eben einfach Hunger hatte, hat er, der Pater, eben gesagt, Mensch, was dieser Junge braucht, ist keine Strafe, sondern er braucht einfach ein Zuhause, der braucht Eltern, der braucht Liebe, der braucht ja einfach auch jemand, der sich um ihn kümmert, und hat sich dann eben angeboten, für diesen Jungen zu sorgen und auch den Jungen gefragt, ob er ihn jetzt stellvertretend annehmen würde als Vater auch. Und der Junge war damit einverstanden. Und so hat dann eben auch der Pater auch die Erlaubnis von den Behörden dann auch bekommen, diesen Jungen dann bei sich aufzuziehen. Und nach kurzer Zeit, nach 3 Tagen genau, haben dann die Behörden 8 weitere Jungen denen zu ihm gebracht und gesagt, ja, für die Jungen ist auch niemand, sorgt auch niemand, ob er denn nicht auch für diese Jungen sorgen möchte. Und ja, dann hat sich eben der Pater dann an diesen Bibelvers auch erinnert, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, was in Matthäus steht, hat er gesagt, okay, ich predige das nicht nur, sondern ich lebe das auch und ich möchte es auch leben. Und somit hat er dann auch diese Jungen aufgenommen. Und somit begann eigentlich dann auch die Geschichte von unseren kleinen Brüdern und Schwestern.
Wie hat sich die Organisation denn sozusagen verbreitet und weiterentwickelt?
Ja, jetzt eigentlich seit 1954 ist es stetig gewachsen. Jetzt mittlerweile haben wir 3.500 Kinder in 9 Ländern Lateinamerikas, sogar über 3.500 Kinder in 9 Ländern Lateinamerikas. Und seit 1954, also seit der Gründung von unseren kleinen Brüdern und Schwestern, haben wir jetzt schon über 16.000 Kinder, die jetzt dort aufgewachsen sind, jetzt selbstständig schon sind und ihre eigene Familie da haben, also praktisch auf ihren eigenen Füßen stehen. Also es ist schon eine ganz große, gewaltige Familie, wenn man sich das so überlegt.
Frau Schuster, nun kommen Sie ja aus Deutschland und sind Deutsche. Wie haben Sie denn Kontakt zu dieser Organisation geknüpft, die ja offensichtlich in Südamerika ihren Ursprung hat?
Richtig. Ich bin eigentlich von Beruf bin ich Krankenschwester und ich habe vor über 20 Jahren überlegt, Mensch, es gibt so viel Armut auf der Welt und hier in Deutschland in Krankenhäusern zu arbeiten, das hat mich nicht befriedigt, weil wirklich das die Armut schreit zum Himmel und da wollte ich eigentlich auch was dagegen tun. Somit habe ich dann früher in Guatemala gearbeitet. Als Krankenschwester erst und dann als Deutschlehrerin später. Und als ich dann wieder zurückkam nach 2 Jahren, habe ich für mich eigentlich so den Bund geschlossen und gesagt, nein, das soll für mich nicht jetzt irgendeine Erfahrung gewesen sein, sondern ich will eigentlich für diese Menschen in Lateinamerika oder überhaupt für diese Menschen in der Welt, die armen Menschen, will ich was tun. Also wirklich will ich wirklich was tun. Und habe dann eine Organisation gesucht, wo ich mich engagieren kann. Und nach 10-jähriger Suche bin ich eigentlich auf unsere kleinen Brüder und Schwestern gestoßen. Und jetzt mittlerweile arbeite ich schon seit 10 Jahren bei unseren kleinen Brüdern und Schwestern.
Gibt es noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland oder Europa oder sind Sie da eine Ausnahme?
Nein, also hier im Büro sind wir, bin ich nicht die Einzige, Gott sei Dank, weil es gibt wirklich viel zu tun. Wir haben hier ungefähr 30 Mitarbeiter hier im Büro, wobei jetzt eigentlich unsere kleinen Brüder und Schwestern hier in Deutschland das einzige Büro ist. Mit über 120.000, muss man sagen, aktiven Förderern, die wir haben innerhalb von Deutschland, ist es schon eine gewaltige Aufgabe, die wir haben. Und von daher brauchen wir auch jeden einzelnen Mitarbeiter, den wir hier haben. Dann gibt es eben außer Deutschland, gibt es noch weitere Förderbüros in Europa, noch in 8 Ländern, also praktisch Frankreich, Spanien, Italien, Holland, Österreich, Schweiz, ja, also in diesen Ländern haben wir überall Förderbüros. Und natürlich sind wir auch in Europa nicht alleine, sondern eben halt auch in Kanada und in USA.
Sie unterstützen aber ausschließlich eben Projekte in den neuen Ländern Südamerikas bzw. Mittelamerikas.
Ganz genau, ja, ganz genau, ja.
Frau Schuster, wir können nachher noch ein wenig über die Organisation von Unsere kleine Brüder und Schwestern reden. Zunächst aber wollen wir uns sofort auch dem Hauptthema widmen, nämlich Kinderarmut. Unser Thema ist ja Hoffnung für Kinder in Bolivien und Peru. Kinderarmut heute. Ich habe ganz bewusst auch in der Anmoderation gesagt, es gibt Kinderarmut überall auf der Welt. Es gibt sie ja auch bei uns.
Richtig,
natürlich
ja.
Sieht die Armut noch etwas anders aus. Es ist aber egal, weil man lebt ja in der Gesellschaft, wo man nun mal ist. Und da sind die Maßstäbe dann eben anders angelegt. Wir haben zwar vielleicht hier keinen Hunger unter Kindern, aber wir haben ja hier einen ganz großen, zum Beispiel Bildungshunger, der absolut unbefriedigt bleibt. Um nur eine Säule der Armut hier zu nennen, Kinderarmut. Wie sieht denn Kinderarmut, Frau Schuster, in den Ländern aus, in denen unsere kleine Brüder und Schwestern tätig sind?
Ja, Kinderarmut ist ganz hat eine große Spannbreite, sage ich jetzt mal. Also kann ganz verschiedentlich aussehen. Also ich komme jetzt gerade von einer Reise zurück in Bolivien und Peru, wo ich auch unsere Heime dort besucht habe. Und ich habe vorher habe ich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch gearbeitet. Somit ist auch ein Journalist von Deutschen Christlichen Fernsehen mitgereist. Und dort haben wir dann eine Reportage gemacht, die jetzt auch demnächst rauskommen soll. Und wir haben dort eine Familie besucht von 3 Kindern, die jetzt gerade vor kurzem bei uns aufgenommen worden sind. Es sind 3 Geschwister, die vorher nicht bei unseren kleinen Brüdern und Schwestern gewohnt haben, sondern wirklich in ganz ärmlichen Verhältnissen. Ich habe dann auch die Geschichte gelesen und die geht dann wirklich auch zu Herzen. Wenn man gerade mal dieses eine Beispiel nimmt von diesen 3 Kindern, alle 3 Geschwister sind von unterschiedlichen Vätern und die Mutter wurde dann aber auch mit der Zeit sehr krank. Sie hat sich, es hat sich herausgestellt in den letzten 2 Monaten, dass sie HIV hat, HIV-positiv und konnte eben somit also die Kinder auch nicht mehr versorgen. Sie wurde dann immer kränker und hat dann auch das Zuhause verloren und ist dann eigentlich letztendlich bei einer Freundin von ihr untergekommen, die also das Zuhause haben wir gesehen. Das war eigentlich eine Bretterbude ohne Strom, ohne fließend Wasser, kein Fenster drin. Es waren 3 Betten drin. In den 3 Betten haben vorher die Kinder, alle 3 Kinder in einem Bett geschlafen. Dann die Mutter eben in dem anderen Bett und eben das andere Bett war eben dann für die Freundin und in der Mitte des Raumes stand dann eben ein Holztisch. Der Boden, der war also kein Estrich oder sowas drin, sondern das war der blanke, nackte Boden. Also praktisch Erdboden. Und dort haben dann die Kinder gelebt oder gehaust oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Die Mutter konnte dann auch nicht mehr groß aufstehen. Die Kinder mussten dann auch helfen, also mit auf dem Markt ein bisschen was zu verkaufen, Gelegenheitsjobs zu übernehmen. Sind natürlich dann auch nicht in die Schule gegangen. Und bis dann eben die Sozialarbeiterin dann auf diesen Fall sozusagen, diese Familie aufmerksam wurde und dann sich dann darum gekümmert hat und dann auch mit der Mutter gesprochen hat, der es dann auch am Anfang sehr schwer fiel, dann eben auch die Kinder wegzugeben. Aber sie sah es dann eben ein, dass sie eben selbst nicht mehr für die Kinder sorgen konnte. und musste dann auch ins Krankenhaus. Und die Kinder leben jetzt also seit 2 Monaten, kann man sagen, bei unseren kleinen Bruder und Schwestern. Und ich habe mit denen gesprochen. Das ist also wirklich unglaublich, was da geschehen ist, wie die Kinder sich so schnell eingliedern und fröhlich sind und auch verstehen, dass die Mutter eben für sie nicht sorgen kann und wissen aber auch, dass die Mutter jetzt im Krankenhaus dort besser aufgehoben ist, als sie eben vorher war. Und es ist jetzt nur ein Beispiel, wie was Kinder erleben. Auch in Bolivien und Peru sieht man Kindern, die auf der Straße betteln, die Süßigkeiten verkaufen, die Streichhölzer verkaufen, die Schuh putzen, einfach um mit der Familie, das mit dem Einkommen einfach das hinten und vorne nicht ausreicht, mitzuverdienen und mitzugestalten, sage ich jetzt mal.
Ja. Das heißt, Sie kümmern sich vornehmlich auch um Straßenkinder, beziehungsweise es gibt offensichtlich auch Familien, die sich eben nicht ausreichend um die Kinder kümmern können.
Richtig, also in Bolivien ist es so, dass sich teilweise die Sozialarbeiterin drum kümmert, also sucht, beziehungsweise ihr auch angetragen wird, wo Familien sind, die wirklich sich nicht um die Kinder kümmern können, nicht nur, weil sie es nicht wollen, sondern wo es einfach nicht geht. Und teilweise kommen sie aber auch durch die Jugendgerichte, die jetzt dann eben auf unsere kleinen Brüder und Schwestern einfach die Kinder verweisen und sagen, hier sind sie gut aufgehoben und dann eben die Kinder zu uns schicken. Ne? Also es ist auf 2 Seiten. Also wir kümmern uns eigentlich nicht in erster Linie um Straßenkinder, sondern wir versuchen eigentlich, das im Vorfeld schon zu vermeiden, dass die Kinder nicht zu Straßenkindern werden, weil dann die Eingliederung sehr, sehr schwierig ist. Weil viele, die auch auf Abwegen schon gekommen sind, nicht so schnell wieder sich eingliedern lassen, weil sie eben schon auf krumme Wege gegangen sind. Also wir versuchen schon im Vorfeld, bevor sie dann auf die Straße kommen und zu Straßenkinder werden, schon unsere Aufmerksamkeit auf diese Familie zu richten, dass die Kinder eben zu uns kommen.
Wenn Sie sagen, dass auch die Jugendgerichte teilweise an Sie verweisen, an Ihre Organisation, erhalten Sie denn in diesen Ländern auch staatliche Hilfe oder wie finanzieren
Nein.
Sie sich?
Nein. Also wir bekommen eigentlich von den Ländern selbst, dort in den jeweiligen Ländern, keine Unterstützung. Läuft alles. Mich sagen, fast so, also bei uns in Deutschland ist es über 80%, ist es eigentlich, läuft durch Spendengelder, die einfach von privaten Menschen, die ihr Herz sich bewegen lassen, einfach unsere kleinen Brüder und Schwestern unterstützen.
Und die restlichen 20%?
Unterschiedlich. Also teilweise eben durch, also hier in Deutschland haben wir auch Bußgelder, Patenschaften, die jetzt eine Patenschaft mit übernehmen, das gibt's bei uns auch. Oder eben durch Stiftungen oder Unternehmen oder eben auch teilweise ist nur ein geringerer Teil, das sind dann auch Sachspenden, wobei die Sachspenden also sehr, sehr großen Aufwand bedeuten und dann eigentlich eher so einen geringeren Teil ausmacht.
Frau Schuster, in welchen neuen Ländern sind Sie denn nun tätig? Wir sind ja nun alle schon ganz gespannt. Bolivien und Peru haben wir schon erfahren.
Ja, das sind die jüngsten Länder. Also Bolivien ist das allerjüngste Land, vor 5 Jahren dort entstanden. Es war 2005, angefangen hat es in Mexiko 1954. Danach kam Honduras 1985. Dann Haiti, ganz, ganz armes Land, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Das ist 1988 entstanden. Dort haben wir auch ein Kinderkrankenhaus, was jetzt nach dem Erdbeben also ganz, ganz große Dienste geleistet hat. Das war das einzige Kinderkrankenhaus, das funktionierende Kinderkrankenhaus nach dem Erdbeben. Dann Nicaragua 1995, Guatemala 1996, dann El Salvador 1999, Dominikanische Republik, später dann Peru 2004 und Bolivien 2005.
Also man sieht, sie wachsen stetig. Ihre Organisation wächst stetig, wahrscheinlich nicht nur an Spenden, sondern natürlich auch an Mitarbeitern.
An Mitarbeitern? Nein, hier also in Deutschland, meinen Sie jetzt hier in Deutschland oder vor Ort?
Nee, ich meine jetzt vor Ort.
Vor Ort müssen wir auf jeden Fall. Wobei eigentlich jetzt in Peru und Bolivien, da muss ich mal sagen, das ist natürlich auch alles, da müssen die Mittel kalkuliert werden. Das sind auch die Lebenshaltungskosten, die Inflation steigt und so weiter und so fort, sodass man eigentlich auch mit dem Personal, da sind wir wirklich auf unterster Ebene. Und wir können natürlich nicht alles leisten, wo jetzt gerne, wir jetzt gerne die Mitarbeiter hätten, dass sie eben jetzt mehr verdienen. Und von daher müssen wir gucken, dass wir da gerade irgendwie so auch die, ja, die Balance schaffen, dass wir die Mitarbeiter dann auch halten und nicht, dass sie dann eben nicht woanders dann Arbeit suchen, wenn sie dort besser verdienen können als bei uns. Ne? Das ist also wirklich eine sehr, sehr schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe da vor Ort, ja.
Frau Schuster, Ihre Projekte in Bolivien und Peru, sagten Sie gerade, sind die neuesten, richtig, die Sie ins Leben gerufen haben. Fangen wir doch einfach mal mit Bolivien an. Ganz kurz zum Land, wo es liegt und in welcher Situation auch politisch, wirtschaftlich es sich befindet. Und dann können Sie gerne berichten über das Projekt, was da ins Leben gerufen wurde.
Also Bolivien ist eigentlich ein sehr, sehr großes Land. Ich weiß jetzt nicht die Ausmaße, aber es ist wirklich riesig. Durchzogen durch Anden, die teilweise über 6000 Meter hoch sind. Das sind zwei Andenketten, die sich durch Bolivien ziehen. Und zwischen diesen zwei Andenketten ist das Altiplano sozusagen, also eine Höhe zwischen 3.000 bis 4.000 Meter, wo eigentlich über 80% der Bevölkerung wohnt und lebt. Unsere Kinder an sich, die sind eigentlich in Santa Cruz. Das ist eigentlich mehr zum Osten hingegen, das ist dünner besiedelt. Unser Kinderdorf an sich liegt eigentlich ja auf der gemäßigten Zone, ungefähr 85 Kilometer von Santa Cruz, nördlich von Santa Cruz. Also ziemlich grün, alles bewaldet, alles tropisch eigentlich auch, also tropisches Klima. Und da ist jetzt eigentlich unser Kinderdorf sehr groß und auch weiträumig gezogen, dass sie eben auch wachsen können. Im Moment haben wir dort Häuser, also praktisch, wo jeweils 16 Kinder drin sind in jedem Haus, in kleinen Familien zusammen. Und dort gibt es einen großen Speisesaal und man könnte dort eigentlich noch wachsen, bis über 500 Kinder könnte man noch weitere aufnehmen. Im Moment leben dort ungefähr 80 Kinder, ja, in unseren Kinderdörfern, also wirklich in der kleinen Familie. Und gehen dort eigentlich zur Schule in Potachuelo und erfahren dort eigentlich auch Liebe, in der richtigen Familie aufzuwachsen, wirklich bedingungslose Liebe, wie sie oft manche Kinder noch gar nicht erfahren haben, wo sie vorher herkamen, und merken, dass sie wirklich dort bedingungslos geliebt werden, auch mit und aufgenommen werden können mit ihren Geschwistern, dass eben auch diese kleine Familie, die eben noch besteht, sozusagen das bisschen, was als Familie noch Bestand hat, dass die eben halt auch zusammenbleiben darf.
Die Betreuer, die Menschen, die für die Kinder da sind, sind das Ehepaare oder sind das Fachkräfte, die sozusagen auf Zeit dort zusammen Familie leben?
Nein, es sind keine Ehepaare, es sind, wir sagen Tias und Tios, das ist eigentlich im Spanischen heißt es Onkel und Tante. Also weil wir begreifen uns als große, große Familie, die ständig wächst und wir beziehen auch unsere Spender und Förderer damit ein, dass sie also mit in dieser Teil dieser Familie sind, sind Betreuer, also die jetzt dann dort arbeiten, aber auch Ehrenamtliche, die wir haben, Freiwillige, die eben aus dem internationalen Raum kommen, eben auch aus Europa. Und dort dann eben für ein Jahr dort arbeiten, ehrenamtlich arbeiten.
Das heißt, die Bezugspersonen wechseln für die Kinder?
Zum Teil ja, aber zum großen Teil nein. Also die meiste Teil sind Einheimische, die jetzt also dort arbeiten und auch bleiben und auch dort als Bezugspersonen sind. Und teilweise sind es aber auch zum geringen Teil sind es Freiwillige, also Ehrenamtliche aus verschiedenen Ländern.
Kann man denn dort vielleicht auch sowas absolvieren wie ein freiwilliges soziales Jahr?
Ganz genau, das ist möglich, ja. Also bei uns kann man auch zum Beispiel machen, der andere Dienst im Ausland, was bei uns hier bekannt ist als Zivildienst, kann man bei uns auch machen.
Wir sind der wird ja nun gerade vermutlich bei uns, den wird es ja nun nicht mehr geben.
Ne? Ja, aber es gibt's, die ganze Zeit war es eben bei uns praktiziert, also konnte man das machen. Und natürlich aber auch suchen wir vor allem Fachkräfte, also sagen wir mal als Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Lehrer, aber auch in Verwaltung. In der Verwaltung suchen wir auch Leute, die jetzt also dort ihre Zeit zur Verfügung stellen. Also sie zahlen eigentlich den Flug selbst und von uns bekommen sie dann eben Versicherungen bezahlt, also und auch vergütet, ne? Und kriegen dann dort eben ein kleines Taschengeld von 50 Euro ungefähr, ne?
Damit sie halt, plus Verpflegung.
Ja, Kost und Logis ist natürlich frei, ist klar natürlich. Also sie wohnen bei uns, unseren Kindern und haben dann eigentlich auch, sind dort wirklich völlig integriert.
Gibt es auch ältere Menschen, beispielsweise Menschen, die aus dem Berufsleben ausscheiden, die aber noch fit sind und sagen, Mensch, das wäre jetzt nochmal ein neuer Lebensabschnitt?
Ja, das haben wir natürlich auch. Also das ist über den SES, also das Senior Experten Service. Da haben wir etliche Menschen, die also schon in Haiti zum Beispiel tätig waren und noch sind. Zum Beispiel eine Apothekerin, die jetzt jetzt auch demnächst wieder nach Haiti geht und jetzt dort für einige Wochen dann dort tätig ist. Oder wir hatten einen Bäckermeister, der in Guatemala eine ganze Bäckerei sozusagen mit aufgebaut hat. Einen Schreiner, nee, das war nicht vom SES, aber zum Beispiel ein Schreiner, der jetzt eine Schreinerei aufgebaut hat. Der war nicht vom SES, sondern war vorher eben als Freiwilliger. Und so gibt es eben verschiedene Tätigkeiten, die man bei uns vollbringen kann und ausführen kann. Oder ein Baumeister hatten wir zum Beispiel auch, der praktisch dann uns mit seiner Beratung dann eben zur Verfügung stand.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, was alles möglich ist. Vielleicht fühlen Sie sich ja angesprochen von der Tätigkeit von unseren kleinen Brüdern und Schwestern. Schön ist natürlich, wenn man auch tatsächlich selber mitarbeiten kann, wenn man nicht nur in Anführungsstrichen Geldgeber sein kann, sondern vielleicht ist ja der eine oder andere unter Ihnen, der sagt, ja, das wäre jetzt genau das Richtige für uns. Die Kinder sind aus dem Haus, eine neue Lebensaufgabe, noch einmal etwas Neues wagen, wenn man gesundheitlich das sich noch erlauben kann. Frau Schuster, zu Ihrem Projekt in Bolivien ganz kurz noch einmal. Sie sagten, das sind Häuser, wo die Kinder wie in Familien leben. Spielt dann auch das geistliche Leben bei der Betreuung eine Rolle?
Ganz, ganz besonders sogar. Also wir versuchen unsere Kinder nicht nur in Bolivien, sondern wirklich in allen unseren Heimen sämtliche Werte, christliche Werte zu vermitteln. Nicht bloß also im theoretischen Bereich, sondern das wirklich auch dann auch zu leben. Also dort wird gebetet, zum Beispiel vor dem Essen wird gebetet. Auch die Kinder zum Beispiel beten selbst. Auch danach wird dann auch wiederum gebetet und auch gedankt für das Essen. Dass die christlichen Werte auch praktiziert werden, das ist auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass die Kinder dann miteinander teilen, Verantwortung miteinander übernehmen, aufeinander aufpassen, aber auch selbst für sich Verantwortung übernehmen, dass sie ihre Wäsche waschen, dass sie mithelfen, praktisch den Tisch zu decken oder auch in der Küche oder in der Gartenarbeit oder wo es auch immer oder auf den Kleineren mal aufzupassen. Also wir versuchen, die Kinder zu verantwortungsbewussten und auch sozial engagierten Bürgerinnen und Bürgern des Landes zu entwickeln, dass sie, wenn sie das selbst, was sie von uns erfahren, von unseren kleinen Brüder und Schwestern erfahren, das dann wirklich auch in die Tat umsetzen, dann ist es dann wirklich sehr, und Nächstenliebe vor allem praktizieren, dann sind wir froh und glücklich, dass wir das erreicht haben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Radio Horeb mit der Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema heute: Hoffnung für Kinder in Bolivien und Peru. Mein Name ist Katja Karif und im Gespräch bin ich mit Evelyn Schuster von Unsere kleinen Brüder und Schwestern. Frau Schuster, Sie haben Projekte in 9 Ländern. Sie sagten es bereits, 3500 Kinder finden bei Ihnen in Ihren Kinderheimen eine Heimat. Circa 16.000 Kinder hat Ihre Organisation schon großgezogen. In Peru, Wie sieht denn Ihre Arbeit dort aus? Auch dort sind Sie ja erst seit kurzem vertreten.
Richtig, ja, und also eigentlich seit 2004, also genau genommen. Dort sind die Kinder, da haben wir 69 Kinder, das sind noch in gemieteten Häusern, also in kleinen Häusern zusammen, auch in kleinen Gruppen zusammen. Und da bauen wir im Moment auch an unserem eigenen Haus oder am eigenen Zuhause. Das ist eigentlich in Cañete, das ist ungefähr 154 Kilometer von Lima südlich entfernt. Da entsteht jetzt also unser neues Heim. Das habe ich dann auch gesehen und begutachtet sozusagen. Aber es ist halt wirklich alles erst nochmal im Rohbau und Anfang nächsten Jahres soll dann der Umzug vonstatten gehen. Aber es fehlt halt noch an Geldern. Also es fehlen noch zwei Häuser, die gebaut werden müssen. Und ja, und da hoffen wir, dass eben noch Gelder reingehen. So ist es ja.
Frau Schuster, sicherlich wird auch in Lateinamerika selbst natürlich gesammelt, Spenden gesammelt. Gibt es denn auch dort, sage ich mal, so Großspender, Firmen oder besonders begütete Großgrundbesitzer, die es ja dort doch noch auch gibt, die Sie unterstützen?
Also nicht, dass ich wüsste. Also natürlich versuchen auch unsere Mitarbeiter dort vor Ort Gelder, wenn sie einkaufen gehen oder auch so die Firmen zu fragen und zu bitten, sie zu unterstützen. Und sie bekommen auch einen Nachlass, natürlich auch von uns, von im Land selber. Aber jetzt, dass da jetzt so Großspender, so der Großgrundbesitzer jetzt irgendwie uns jetzt da einen großen Batzen Geld jetzt zur Verfügung stellen würden, leider nicht. In Bolivien hatten wir auch das Glück auch oder die Fügung, dass wir das an das Land sehr günstig dran kamen. Ja, also da hatten wir sehr günstig. Ich kann jetzt Ihnen nicht die Zahl sagen, aber ich weiß, dass da wir praktisch von dem Land und auch von dem Eigentümer da sehr gute Konditionen bekommen haben. Teilweise bekommen wir natürlich dann auch, wenn wir dann einkaufen für Essen, dann Rabatte. Aber wir versuchen trotzdem in unseren Heimen unsere Landwirtschaft zu fördern, dass wir möglichst unabhängig sind. Ja, also dass wir dort unsere eigenen Nahrungsmittel anbauen und auch die Kleinen und die Kinder, die helfen das schon von Anfang an mit. Ne? Ja, aber ansonsten Förderung vom Land ist mir nicht bekannt.
Frau Schuster, Haiti, sagten Sie, eins der ärmsten Länder der Welt, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre und natürlich in diesem Jahr ganz besonders häufig in den Schlagzeilen tragischerweise vor einem Dreivierteljahr dieses verheerende Erdbeben, jetzt wieder ein Sturm, ja, der wieder viel zunichte gemacht hat und besonders natürlich auch wieder die Menschen betrifft, ja, die sowieso noch in Provisorien leben, in Zeltstätten oder unter Plastikplanen und Papphäusern.
Ganz genau.
Vielleicht können Sie uns erzählen, wie die Situation derzeit dort aussieht und vor allen Dingen auch, wie es Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Kindern dort geht.
Also in Haiti ist es, muss man sagen, ist wirklich das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Nach dem Erdbeben hat unsere Organisation Erstaunliches geleistet. Die ganzen Hilfslieferungen, die liefen dann damals über die Dominikanische Republik, Container nach Container. Dadurch sind auch natürlich viele Container auf dem Land, auf dem Krankenhausgelände, die jetzt umfunktioniert wurden, praktisch zu Lebensräumen sozusagen, wo unsere Kinder jetzt dann schlafen, wo auch praktisch eine neue Krankenstation entstanden ist, wo man praktisch in diesen Containern praktisch Fenster ausgeschnitten hat und dann Türen, also sozusagen neue Schlafräume dann entstanden sind. Und wir haben jetzt also vor kurzem haben wir dort einen Bericht bekommen, wo auch eben unsere Einrichtungen da drüben auch mit betroffen waren. Also die Kinder, waren dann sehr beängstigt. Es sind einige Dächer weggeflogen. Es sind Planen und ganze Zeltstätte ist zum Beispiel da, wo unser Zelt, wo wir auch eine Krankenstation mit untergebracht haben, wo wir auch Medikamente dort gelagert haben. Das ganze Zelt und die Krankenstation ist weggeblasen durch diesen Sturm und auch die ganzen Medikamente sind dort eben alle durchnässt. Das passiert. Aber es ist natürlich sehr tragisch. Und jetzt wir können nichts anderes machen. Danach, nach dem Sturm, hat sich wieder alles beruhigt. Aber es ist halt so. Das trifft meistens die Armen, wenn so ein Sturm dann bricht. Und ja.
Frau Schuster, ganz kurz unterbreche ich Sie, denn wir haben eine Hörerin in der Leitung und wir begrüßen ganz herzlich Frau Mühlenbein. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe nicht von ganz Anfang gehört. Jetzt möchte ich gerne wissen, von Charles Foucault sind ja auch kleine Brüder und Schwestern und ob jetzt die kleinen Brüder und Schwestern in Südamerika auch zu denen gehören oder auch ein Orden sind.
Nein, unsere kleinen Brüder und Schwestern gehört also keinem Orden an. Der Padre William Wasson wollte mal einen Orden gründen, aber wir selbst gehören keinem Orden an.
Ja, und dann hätte ich noch gerne gewusst, wie hoch die Temperatur in Bolivien und Peru ist.
Also das kann man so ganz allgemein gar nicht sagen, weil Bolivien im Moment, je nachdem, wo man sich befindet, es gibt also praktisch in den Anden, wo es wirklich ganz kühle Temperaturen sind und nachts richtig kalt werden kann. Und wenn man jetzt dann weiter zum Osten Richtung Amazonas hingeht, dann sind es wirklich subtropische Temperaturen. In der Zeit, wo wir jetzt dort waren, da war es eigentlich, ist es Winter, es hat dort nicht geregnet. Im Winter regnet es eigentlich in der Regel auch nicht. Und da waren eigentlich sonst sonnige Temperaturen, also man konnte dort mit langen Hosen und mit einem T-Shirt tagsüber konnte man laufen. Abends muss man sich natürlich dann eine Jacke anziehen, aber ansonsten denke ich mal, war schon um die 20 Grad. Da, wo unser Kinderheim war, da waren eigentlich recht gemäßigte Zonen.
Aha. Und die Höchsttemperaturen, wenn es heiß ist?
Ja, das kann dann schon mal richtig, richtig heiß werden, je nachdem, wenn man dann meinen Sie jetzt in unserem Heim oder meinen Sie jetzt allgemein im Land?
Im Land oder ja, im Heim eigentlich, im Heim.
Ja, im Heim, also da in Bolivien, wo wir sind, da kann es natürlich schon ziemlich warm auch werden. Also auch dann über 30, an die 40 Grad, so wie Oje. Wir berichtet worden sind, kann es dann schon werden, ja.
Ja, ja.
Also jetzt halt dann in der Sonne dann, ne? Das ist ganz klar.
Ja, ja, ja. Das hält halt nicht jeder aus, drum wollte ich es gerne wissen, ja.
Ja, das ist halt im Sommer dann, ne? Das ist halt so ziemlich tropisch.
Ja.
Dann dort, ne? Aber sonst im Winter, wo wir jetzt dort waren, in der Zeit, also praktisch im August, ganzen August, jetzt im September, da war es eigentlich sehr angenehm, sehr, sehr, ja, also wirklich sehr angenehme Temperaturen, sonnig, teilweise auch ein bisschen bewölkt, aber eigentlich trotzdem sehr, sehr angenehm, also für uns Europäer sehr erträglich.
Ja, ja, und das Heim in Peru, das so große Kälte hat, wie hoch sind da die Sommertemperaturen, die Höchstsommertemperaturen?
Oh, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen. Also wo wir jetzt im Moment noch sind in Lunahuana, das ist etwas am Berg oben, da war eigentlich immer Sonnenschein. In Cañete, wo es dann später dann sein, das ist an der Küste, da kann es dann auch schon ziemlich tropisch sein. Aber ich denke mal, da es in der Küste ist und ziemlich nah am Wasser, wird dann trotzdem sehr, wenn dann angenehme Temperaturen sein, weil dann immer so ein kleines Lüftchen dann weht, ne? Also
ja,
dass es dann
ja
nicht so unerträglich hitzig und stickig dann ist, ne?
Ja, ja.
Oder schwülwarm, sag ich jetzt mal.
Ja, recht schönen Dank und
ja, gerne.
Alles Gute.
Mhm.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Mühlenbein. Vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Schuster, Sie waren ja selbst schon dort gewesen in diesen Ländern und haben natürlich die Projekte gesehen, die Ihre Organisation dort betreibt. Haben Sie dann auch persönliche Erfahrungen gemacht mit den Kindern, mit den Familien, die Sie uns ein wenig berichten können?
Ja, also wir haben in Peru haben wir unser eigenes Patenkind. Also mein Mann und ich, wir haben dort unseren Carlos, der ist 14 Jahre alt. Und den hatten wir bisher eigentlich immer nur gekannt durch seine Briefe, die er uns geschrieben hat, immer ganz schön ausgemalt und geschmückt und schöne Bildchen gemalt und geschrieben, dass er eben mal gerne Fußball spielt und so weiter. Und wir haben ihm dann halt auch so ein Spielzeug mitgebracht, was er dann, ja, so eine, wo man ziehen kann, an der Schnur ziehen kann und dann dieser Propeller dann eben losfliegt. Und das hat er wirklich unheimlich geliebt und so geliebt, dass es dann später dann auch kaputt ging. Aber wir hatten ihm danach ein zweites Seil dann besorgt gehabt und das hat dann wieder funktioniert, hat er das wieder repariert und war dann auch so stolz, dass wir dann gekommen sind, hat dann überall erzählt, dass seine Paten Eltern da sind. Und wir hatten ihm dann auch, eine Tafel Schokolade mitgebracht. Und wir wussten jetzt dann nicht genau, die hatten wir eben noch übrig. Und dann hatten wir gesagt, was machen wir denn da? Und hat dann eben der Nationaldirektor gesagt, ach, die verteilen wir einfach an die Kinder. Und ich sagte, das ist ja toll. 69 Kinder für 2 Tafeln Schokolade. Ja, ja, das machen wir. Und dann haben sie dann nach dem Abendessen, haben sie diese Tafel Schokolade dann in 69 kleine Teile eingeteilt, die 2 Tafeln Schokolade. Und dann unser Patenkind hat dann ganz stolz gesagt, meine Pateneltern, die haben 2 Tafeln Schokolade mitgebracht und die verteile ich jetzt an alle. Und ich wurde, ging dann rum und hat dann wirklich jedem Kind so eine Tafel Schokolade dann verteilt gehabt, obwohl ja, ja, und das war wirklich herzzerreißend. Die haben das dann gerne gegessen und so weiter. Und als es dann Abschied war, dann, ja, auch, ach so, da war noch ein Junge, das war auch schön, ein Junge, der, ein 16-jähriger Junge, der hat dann auch immer so gerne mit meinem Mann ein bisschen rumgeschäkert und ein bisschen so Kräfte spielen lassen, so die Arme drücken und zu gucken, wer denn jetzt der Stärkere ist oder so. Und irgendwie hat er so seinen Narren gefressen, auch an meinem Mann. Dann haben wir auch gespielt mit dem und dann, als dann eben der Abschied kam, dann hat er uns was in die Hand gedrückt und das fanden wir so herzig, obwohl wir eigentlich nicht die Pateneltern von ihm sind, aber so herzig, da hat er uns ein selbstgesticktes Deckchen, also ein Junge, ein 16-jähriger Junge hat ein Deckchen selbst gestickt mit Kreuzstich, mit einem Kolibri, der dann in eine Blume reinfliegt, wo dann draufsteht, also Erinnerung an unsere kleinen Brüder und Schwestern in Peru und an von Hector. Das hat uns wirklich bewegt. Also das war wirklich von Herzen. Man hat richtig gemerkt, es kommt von Herzen und dass wir eigentlich für ihn wert waren. Diese ja lange und Arbeit, die er so an handwerklich daran gearbeitet hat, uns zu schenken. Und ja, auch zum Schluss, dann, als wir dann uns verabschiedet haben, dann haben alle Kinder sich dann aufgestellt in eine Reihe und haben uns dann einer nach dem anderen dann umarmt. Das ging uns wirklich alle, also allen bei uns beiden ging das wirklich sehr, sehr, sehr nah, obwohl wir wirklich nicht lange da waren. Aber wir sind wirklich voll aufgenommen worden wie in einer Familie.
Wir haben jetzt noch eine Hörerin in der Leitung und begrüßen Frau Kaufmann aus Nürnberg. Hallo.
Ja, stimmt. Also ich wollte was sagen, was Frau Schuster erwähnt hat, und zwar jetzt der kürzliche Sturm in Tahiti. Und ich habe auch mit Bekannten drüber gesprochen. Wir waren ganz entsetzt, wie die armen Leute nach 9 Monaten immer noch untergebracht sind in solchen entsetzlich behelfsmäßigen Unterkünften. Und wir haben uns gefragt, wo ist denn das Geld geblieben, was nach Haiti eigentlich doch in ziemlicher Menge gesammelt worden ist. Und ich muss ehrlich sagen, einige sagten, sie würden nichts mehr spenden. Man sieht nicht, dass irgendwas entstanden ist. Ich weiß zwar, dass einige Häuser von einer sozialen Einrichtung gebaut worden sind, aber ich war so entsetzt über diese Situation von diesen armen Leuten, die jetzt praktisch nur noch im Wasser standen und das Ganze war abgehoben und kaputt gegangen.
Mhm. Meinen Sie es von unseren kleinen Brüder und Schwestern oder allgemein im Land?
Nein, ich meine allgemein, was man jetzt im Fernsehen gesehen hat. Also ja. Ich habe nur gedacht, nach 9 Monaten, dass da nicht mehr passiert ist, als dass die Leute immer noch in diesen Unterkünften leben.
Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich in Haiti ist es wirklich sehr, 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 sehr langsam, wie da die Fortschritte sind. Also ich kann es jetzt nur von unseren Mitarbeitern berichten, die dann von ihren Erfahrungen dann eben auch geschildert haben. Es hat sich nicht sehr viel geändert, sage ich mal. Die Trümmer sind jetzt noch immer da, aber die Menschen leben jetzt in Zeltstätten. Ja, es sind Unmengen viele Zeltstätten, wo die in ihren Behausungen, in ihren behelfsmäßigen Zelten leben. Aber die Haitianer sind auch erfinderisch, ne? Dass sie dann praktisch, wie auch in der Mitarbeiterin gesagt haben, jetzt in diesen Trümmern, die sind ja so viele Trümmer, die jetzt dort auch nach dem Erdbeben da noch rumliegen und auch nicht so schnell beseitigt werden können. In Deutschland kostet es auch Geld und auch gerade erst in Haiti kostet es einen Haufen Geld. Wer fühlt sich dafür verantwortlich, dass diese Trümmer beseitigt werden?
Also ich hoffe, dass noch Gelder da sind, die man noch investieren kann. Und dass die auch ankommen und nicht irgendwo versickern.
Das ist richtig. Also ich kann von unseren kleinen Brüdern und Schwestern sagen, was die für eine Hilfe leisten. Da bin ich stolz, dass ich Mitglied, ja, also praktisch von unseren kleinen Brüdern und Schwestern bin. Wir haben wirklich Unmengen von Containern rüber geschickt mit Medikamenten. Wir haben jetzt mittlerweile 23, über 20.000 Menschen, die jetzt dort jährlich eben versorgt werden, praktisch medizinisch kostenlos versorgt werden. Wir haben dort 500 Menschen, die dort in unserem Krankenhaus dort täglich versorgt werden, also praktisch auch medizinisch versorgt werden, also praktisch durch von unserem medizinischen Team. Wir haben dort 2.500 Kinder, die dort täglich zur Schule gehen und dort auch eine Mahlzeit bekommen. Wir haben 23 Schulen, die wir dort, also in diesen Schulen, wo die Kinder dort unterrichtet werden, kostenlos. Wir haben dort unser eigenes Kinderdorf an sich selbst, wo über 600 Kinder dort leben und auch dort medizinisch versorgt werden, in die Schule gehen können und ihre dort auch Kleidung und alles, was sie eben brauchen.
Also gut, das ist ja eine endlos positive Liste, aber es ist bedauerlich, dass nicht das Positive auch mal ins Fernsehen reinkommt.
Was unsere kleinen Brüder und Schwestern macht.
Ja, überhaupt, was da an Gutes geleistet wird, weil man irgendwie so als Außenstehender denkt, ist nichts passiert oder was ist passiert, es ist bedauerlich.
Wir sind natürlich auch nicht die Letzten, sind nicht die Einzigen, die dort sind. Das sind natürlich auch andere Organisationen auch. Aber ich muss sagen, was halt unsere Organisation dort macht in Haiti, da kann ich nur den Hut ziehen, weil die sind wirklich mit vollem Einsatz dabei und mit allem ihrem Einsatz praktisch unser Team, was wir dort, wir haben 500 Mitarbeiter, die dort auch in diesen ganzen Gebieten, dort in die armen Regionen dann sind, nicht nur in Port-au-Prince, wo dann eben dieses Erdbeben stattgefunden hat, sondern auch die anderen Bevölkerung praktisch mit unsere Einrichtung benutzen können. Das ist wirklich erstaunlich, was dort geleistet wird. Ja. Und das muss man
und über welche sagen. Kontonummer kann man Sie unterstützen?
Frau Schuster, vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, dass Sie Ihre Website-Adresse mal nennen.
Ja.
Und Frau Kaufmann, ich sage am Ende der Sendung die Hörerservice-Nummer durch, wo Sie dann auch die Kontonummer erfahren können.
Ja? Also herzlichen Dank, Sie haben mich sehr getröstet.
Dankeschön, Frau Kaufmann.
Tschüss. Alles Gute, Gottes Segen, ja.
Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen, ja.
Frau Schuster, wo kann man denn im Internet Sie finden?
Also im Internet sind wir unter www.hilfefuerwaisenkinder.de. Hilfe für Waisenkinder wird in einem Wort geschrieben und für mit UE, also nicht mit, ne, mit Umlaut, also UE geschrieben. Hilfefuerwaisenkinder.de. Und da kommen Sie dann eben auf unsere Homepage. Oder es gibt auch eine andere Homepage, wo Sie dann auch ganz speziell, spezifisch spenden können. Da gibt es www.mygoodshop.org.
Und wenn man auf unsere kleine Brüder und Schwestern geht, kommt man dann auch auf diese Seite?
Kommt man auch, ja. Kann
das
man
ist
auch
vielleicht
dann.
Das Einfachste.
Ja, ja, genau, ja? Kann man auch
einfach googeln und dann raufgehen.
Ganz genau.
Auf die Seiten.
Das kann man auch machen.
Frau Schuster, zum Schluss der Sendung möchte ich noch fragen, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, für Ihre Arbeit hier in Deutschland, aber natürlich besonders dann eben auch für das Ziel, nämlich die Unterstützung der Projekte in Amerika?
Ich wünsche mir, dass unsere kleinen Brüder und Schwestern, dass die Menschen, dass die Herzen der Menschen bewegt werden, unsere kleinen Brüder und Schwestern zu unterstützen. Was unsere kleinen Brüder und Schwestern leistet, ist es wirklich unerstaunlich. Und ich stehe wirklich mit vollem Herzen und mit vollem Engagement dahinter, weil es wirklich eine Zukunft für die Kinder bringt. Die haben Perspektiven, die sie vorher nicht gehabt hätten, wenn sie dort geblieben wären, wo sie waren. Und von daher sage ich jetzt auch, wie eben unser Gründer gesagt hat, wenn man die Welt verbessern will, muss man bei den Kindern anfangen. Und das, was unsere kleinen Brüder und Schwestern leistet in all diesen neuen Ländern und hoffentlich auch noch in mehr Ländern, kann ich nur sagen, hoffentlich geht es weiter. Und es kann nur geschehen, wenn viele Menschen sich weiterhin engagieren für unsere kleinen Brüder und Schwestern und Teil auch der Familie sind. Und ja, und aus dem gleichen Zug möchte ich auch Danke sagen für all die Menschen, die uns bisher unterstützt haben.
Vielen Dank, Frau Schuster. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Organisation natürlich alles Gute und Gottes Segen weiterhin.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und auch fürs Mitmachen. Vielleicht fühlen Sie sich inspiriert, einmal auf die Homepage zu gehen und zu gucken, wie Sie helfen können. Unsere Hörerservice-Nummer, wie versprochen, am Ende der Sendung jetzt 0700 75 25 75 25. Ich wiederhole noch einmal 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung noch einmal hören, wenn Sie sie aus dem Internet herunterladen unter www.horeb.org oder auch eine CD bestellen unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen, Ihre Katja Karif aus Berlin.